Rassismus gedeiht da, wo er verschwiegen wird. Ein Hörbild von Jochen Korte. In Zusammenarbeit mit Sabine und Manfred Scheuermann. Nun wollen wir den Ball mal flach halten. Rassismus ist in Deutschland kein großes Problem. Wenn in der Fußballnationalmannschaft Schwarze mitspielen, ist das doch wohl ein gutes Zeichen. Und im Bus werden Nicht-Weiße auch nicht blöd angemacht. Wir sind doch lernfähig. Kein Mensch benutzt noch das N-Wort. Es gibt nur noch Schokoküsse und das Zigeunerschnitzel sucht man auf der Speisekarte ebenfalls vergebens. Kann es sein, dass hier ein Problem aufgebauscht wird? Aufgebauscht? Oh nein. Auf das Zigeunerpack aus Rumänien können wir verzichten. Diesen Satz habe ich vor kurzem in der Bahn gehört. Und die Tatsache, dass ich diesen Satz gehört habe, macht deutlich, dass er nicht hinter vorgehaltener Hand gesprochen wurde. Sowas sagt man heute im Zugabteil laut und vernehmlich.
Und erinnern wir uns an den Polizeiskandal in Nordrhein-Westfalen? Zeit Online schreibt im September 2020 über die ausgetauschten Chats. Auf einem der Bilder, die Polizisten aus Nordrhein-Westfalen in Chatgruppen bei WhatsApp getauscht haben sollen, steht ein SS-Soldat vor einer Gaskammer. Drinnen stehen schreiende Geflüchtete. Grinsend drückt der Soldat auf einen Knopf. Gas steht darauf. Auf einem anderen Motiv ist ein Mann auf einem Fahrrad zu sehen, der mit einer Pistole auf einen schwarzen Jungen zielt, der vor ihm wegläuft. Darunter ist zu lesen, wenn beim Grillen die Kohle abhaut. Ein anderes Bild zeigt einen US-amerikanischen Polizisten. »I like to shot cans«, sagt er. »Pepsi cans, Coke cans and Africans«. Es gibt noch viel mehr Fotos mit solchen Inhalten, mindestens 126. Sie alle wurden auf dem Handy eines einzigen Polizisten gefunden. Und er ist bei weitem nicht der Einzige, der solche Bilder rumschickte. Innenminister Reul spricht von 26 Beteiligten. Kaum 14 Tage später werden in Berlin Polizeistudenten suspendiert. Wieder geht es um rassistische Chats.
Rassismus ist ein Problem in Deutschland. Und wir tun gut daran, es in aller Deutlichkeit wahrzunehmen. Und vergessen wir nicht, dass Rassismus immer mit anderen rückwärtsgerichteten Haltungen, Meinungen, Ideologien verbunden ist. Mit Rechtsextremismus, Ausländerfeindlichkeit, Verunglimpfung Homosexueller, Wiederherstellung einer sogenannten natürlichen Ordnung, Infragestellung der Gleichberechtigung von Frauen, der Wunsch nach autoritärer Führung, Abwertung der Demokratie, ein merkwürdig glorifizierender Blick in die Vergangenheit, in der sich angeblich Großes vollzogen hat. Und im Namen dieses stockkonservativen Great Again geht man an die Demontage dessen, was im Namen der Menschenwürde, des Allgemeinwohls und der Bewahrung von Natur und Umwelt mühsam erreicht wurde.
Impulse. Albert Camus. Jede einem Menschen zugefügte Beleidigung, gleichgültig welcher Rasse er angehört, ist eine Herabwürdigung der ganzen Menschheit.
Nelson Mandela. Niemand wird mit dem Hass auf andere Menschen wegen ihrer Hautfarbe, ethnischen Herkunft oder Religion geboren. Hass wird gelernt. Und wenn man Hass lernen kann, kann man auch lernen zu lieben. Denn Liebe ist ein viel natürlicheres Empfinden im Herzen eines Menschen als ihr Gegenteil.
Marie von Ebner-Eschenbach. Ein Urteil lässt sich widerlegen, aber niemals ein Vorurteil.
Nelson Mandela. Frei zu sein bedeutet nicht nur, seine eigenen Fesseln zu lösen, sondern ein Leben zu führen, das auch die Freiheit anderer respektiert und fördert.
Andreas Tänzer. Rassismus ist eine spezifische Form von Seelenblindheit.
Lisa Meyers. Wir bluten alle die gleiche Farbe. Grundgesetz Artikel 3. Niemand darf wegen seines Geschlechtes, seiner Abstammung, seiner Rasse, seiner Sprache, seiner Heimat und Herkunft, seines Glaubens, seiner religiösen oder politischen Anschauungen benachteiligt oder bevorzugt werden. Niemand darf wegen seiner Behinderung benachteiligt werden.
Carola Rakete. Ich werde nicht darüber diskutieren, ob man Menschen aus Seenot rettet. Bei der öffentlichen Diskussion geht es nicht um das Seerecht, sondern um Rassismus.
Am 9. Oktober 2019, dem jüdischen Feiertag Yom Kippur, erschießt ein Rechtsextremist in Halle zwei Menschen. Sein ursprünglicher Plan war, in die Synagoge einzudringen und dort ein Blutbad anzurichten. Am 18.02.2020 tötet ein Rechtsextremist 9 Menschen in Hanau. Anschließend erschießt er seine Mutter und sich selbst. Er hat sich seine Opfer ausgewählt. Bis auf seine Mutter hatten sie alle einen Migrationshintergrund. Rassismus in seiner schlimmsten Form. Ausgerechnet in Deutschland, in dem Land, in welchem während der Nazizeit ein wahnhafter Rassismus millionenfach Opfer fand. Das Erstarken rechter Position geht mit einem Erstarken von Fremdenhass, Flüchtlingsfeindlichkeit und Rassismus einher. Rechtspopulisten buhlen mit billigen Parolen, Deutschland den Deutschen, um Wählerstimmen. Mit Erfolg. Oft tarnt sich die neue Rechte mit verharmlosender Sprache. Sie sprechen von Ethnopluralismus und meinen Rassismus. Rassismus ist eine Ideologie und ein Verhalten, die Menschen aufgrund ihres Äußeren, ihres Namens, ihrer Andersartigkeit, ihrer Kultur, ihrer Hautfarbe, ihrer Religion, ihrer Herkunft kategorisiert und abwertet. Der Referenzwert ist der oder die Abwertende selbst. In Deutschland der oder die Deutsche, im weiteren Sinn der weiße Mensch. Rassismus betrifft in Deutschland alle nicht weißen Menschen und jene, die als nicht zugehörig kategorisiert werden. Das können auch weiße Menschen sein. Sinti und Roma zum Beispiel. Wenn es sich um Juden handelt, spricht man von Antisemitismus. Wenn Menschen nicht nach ihren individuellen Eigenschaften, ihrem Können und ihren Fähigkeiten und Qualifizierungen beurteilt werden, wenn sie wegen äußerer Merkmale oder besonderer Verhaltensweisen ausgegrenzt und abgewertet werden, ist das Rassismus. Damit werden ungleichwertige soziale und ökonomische Lebensverhältnisse, Ausschlüsse und Isolierung von Menschen gerechtfertigt. Rassismus ist kein einfaches Unfreundlichsein oder gelegentliches Mobbing. Rassismus zielt auf eine Hierarchisierung in den Lebensansprüchen ab. Wir und die anderen. Aber wir stehen an erster Stelle, denn wir sind etwas Besseres als die anderen. Der Begriff Rassismus leitet sich vom Wort Rasse ab. Und da wird häufig die Frage gestellt, ob es nicht Menschenrassen gibt. Menschen sehen doch sehr unterschiedlich aus. Europäer sehen anders als Chinesen aus. Chinesen sehen anders als Afrikaner aus. Warum kann man denn da nicht von Rassen sprechen? Und haben es die Menschen nicht seit ewig getan, die Menschheit in Rassen zu klassifizieren? Könnte man nicht sagen, dass Rassismus ein uraltes Konzept, fast biblisch zu nennendes Konzept ist? Bleiben wir bei der Bibel. Da ist von Völkern die Rede, nie aber von Rassen. Das Hebräische kennt den Begriff gar nicht. Und die alten Griechen und Römer haben in ihren Herrschaftsräumen auch nur von Völkern gesprochen.
Vor 10 Jahren kam Inanna Othman, 25, aus Syrien nach Deutschland. Schon als Jugendliche war sie mit Rassismus konfrontiert. Sie berichtet auf der Homepage von Amnesty International. Gemeinsam mit 2 geflüchteten Syrern war ich im November 2016 in einem Bus unterwegs. Nach uns stieg eine Frau, Ende 20, ein und regte sich auf. Auch im Bus nehmt ihr uns den Platz weg. Ich ignorierte sie. Zwei Busstationen lang saß sie mir schräg gegenüber und hörte nicht auf, mich laut anzumachen. Perverses, rassistisches Schimpfwörter. Den beiden Jungs übersetzte ich das nicht. Ich wollte sie raushalten. Bevor wir ausstiegen, stellte ich mich neben die Tür. Daraufhin steuerte die Frau ihren ersehnten Sitzplatz an. Statt hinter mir vorbeizugehen, drängelte sie sich vor mir durch, wo es keinen Platz gab. Mir ganz nah starrte sie mir drohend in die Augen. Sie sagte: "Mach den Weg frei." Ich hielt kritischen Augenkontakt, machte ihr dann irgendwie Platz. "So soll es sein. Ihr habt uns zu gehorchen", sagt sie. Ich antwortete: "Wie lange willst du mich noch anmachen? Wie weit soll das gehen?" Sie war überrascht. Sie hatte wohl angenommen, dass ich kein Deutsch verstehe. Sie schrie, sammelte Speichel und spuckte mich an. Ich schaute mich im Bus um. Niemand regte sich. Dann sagte ich zu ihr: "Spuck mich nochmal an." Und fragend zu den anderen: "Schaut ihr gerne dabei zu?" Ich wollte mich damit an die anderen Leute im Bus wenden, auch an eine Frau, die direkt neben uns saß. Sie reagierte jedoch nicht. Genauso wenig wie der Busfahrer, der alles im Spiegel beobachtet hatte.
Dota Kehr bringt Gedanken in ihrem jetzt folgenden Lied "Zwei im Bus" zum Ausdruck.
Der Bus fährt in die Kurve, die Tanzstunde war toll. Foxtrott hat sie immer interessiert. Und seine Hobbys, meine Güte, sie weiß gar nicht, was soll sie sagen. Sie ist total fasziniert. Rollenspiel und Backen, aus uns könnte was werden, denkt sie gerade. Da reißt er diesen Witz, sie ist perplex. So ein rassistischer Witz. Er lacht und sie lacht kurz mit Ausreflex. Was ist zu tun? Sie zögert, irritiert.
Hunderassen gibt es. Menschenrassen gibt es nicht. Wobei der folgende Hinweis von Bedeutung ist: Wenn man bei Haustieren von Rassen spricht, ist Züchtung, also künstliches Arrangement, im Spiel. Und wer betreibt die Zucht? Der Mensch. Und wenn man von Menschenrassen spricht, hat der Mensch wiederum seine, in diesem Fall geistige Hand, im Spiel. Der Begriff Rasse ist bei Menschen ein künstliches, sprachliches Arrangement. Menschenrassen sind ein von Menschen erdachtes Konstrukt. Es ist eine Ideologie. Die Biologie gibt die Einteilung in Menschenrassen nicht her, schon gar nicht im Sinne einer Hierarchisierung. Irgendwie stammen wir alle von Adam und Eva ab. Und so wie die genetische Struktur eines Königs, der seines letzten Untertans gleicht, gleicht die genetische Struktur eines Inders der eines Afrikaners. Das Konzept Menschenrassen ist ein Konstrukt, eine Ideologie. Allerdings eine, die tief in die Hirne und Herzen der Menschen eingraviert wurde und über Jahrhunderte gehegt und gepflegt wurde. Die Vorstellung, dass Rassismus eine Veranstaltung mehr oder weniger intellektuell zurückgebliebener Dummbeutel ist, die Vorstellung ist falsch. Rassismus hätte sich gar nicht zu dem entwickeln können, was es nicht nur heute ist, sondern früher schon war, wenn nicht führende Köpfe der jeweiligen Epoche daran mitgearbeitet hätten, sagt der Soziologe Wolf D. Hunt in seinem Buch "Wie die Deutschen weiß wurden". Dieser Punkt erscheint äußerst wichtig. Rassismus ist im Laufe der Zeit zu einer unbewussten Allgemeinhaltung geworden. Noch einmal Hunt. Also ist Rassismus so etwas wie ein kultureller Kodex, an dem Dichter, Musiker, Philosophen, dann später Anthropologen, Mediziner und so weiter mitgearbeitet haben. Die geistige Elite ist nicht unschuldig an der Entwicklung. Sie hat das ihre dazu beigetragen.
Die Antidiskriminierungsexpertin Tupoka Ogette aus Berlin berichtet auf der Homepage von Amnesty International von ihren rassistischen Erfahrungen in Deutschland. Das Biest Rassismus geht uns alle an. Die ersten 8 Jahre meines Lebens habe ich in Leipzig verbracht. Als schwarze Deutsche habe ich mich nicht weniger sächsisch gefühlt als alle anderen. Nur mein Umfeld hat mir immer wieder deutlich gespiegelt, dass es mich als jemand Fremdes wahrnimmt. Wann gehst du eigentlich wieder nach Hause? Wie ist es überhaupt im Dschungel? Wenn man solche Fragen als Kind oft genug hört, glaubt man irgendwann selbst daran, nicht in die eigene Heimat zu passen. Als ich 9 war, nahm meine Mutter mich mit nach Tansania, in die Heimat meines Vaters. Ich hatte mir eine Art Ankommen von der Reise versprochen, aber dort galt ich als Weiße. Mittlerweile bin ich im Reinen mit meiner Identität. Doch das Thema holte mich ein, als ich mit meinen Kindern nach ein paar Jahren in Frankreich zurück nach Deutschland zog. Sofort tauchten die Fragen wieder auf. Wo kommt ihr her? Was wollt ihr hier? Mein Sohn kam aus der Kita und sagte, ich will nicht mehr so braun sein, das ist hässlich. In diesem Moment wusste ich, dass etwas passieren musste. Ich wollte die Wut darüber, was 30 Jahre nach meinen Kindheitserfahrungen noch immer passierte, kanalisieren.
Rassismus, ein kultureller Kodex, an dem Dichter, Philosophen und Musiker mitgearbeitet haben? Schon sind wir bei dem größten deutschen Philosophen gelandet, bei Immanuel Kant. Wie bitte? Der Mann, der der Welt den kategorischen Imperativ beschert hat? Der Mann, der diesen wegweisenden Satz geschrieben hat, handle so, dass du die Menschheit sowohl in deiner Person als in der Person eines jeden anderen, jederzeit zugleich als Zweck, niemals bloß als Mittel brauchst, und handle nur nach derjenigen Maxime, durch die du zugleich wollen kannst, dass sie ein allgemeines Gesetz werde? Auch wenn man es kaum glauben kann, man darf Kant ruhigen Gewissens als Rassisten bezeichnen, im klassischen Sinne des Wortes. In seiner Schrift »Beobachtungen über das Gefühl des Schönen und Erhabenen« kommt er zu merkwürdigen Erkenntnissen. Von Holländern ist er da sehr angetan, denn sie sind emsig und ordentlich. Aber, wörtlich, die Neger von Afrika haben von Natur kein Gefühl, welches über das Läppische stiege. Zudem sind Schwarze sehr eitel und so plauderhaft, dass sie mit Prügel müssen auseinandergejagt werden. Schlimmer geht's nimmer. Kant-Kenner, die ihm wohlgesonnen sind, werden einwenden, dass dies Äußerungen von 1764 sind, die in seine frühe unkritische Schaffenszeit fallen. Leider muss gesagt werden, dass dies keine Ausreißer sind. Kant hat sich oft, zu oft, rassistisch geäußert. 1788 klassifiziert er amerikanische Ureinwohner als Menschen zweiter Klasse, die zur Kultur unfähig sind. Noch einmal wörtlich: Die Menschheit ist in ihrer größten Vollkommenheit in der Rasse der Weißen. Die Gelben haben schon ein geringeres Talent. Die Neger sind weit tiefer und am tiefsten steht ein Teil der amerikanischen Völkerschaften. Kant, so sagen seine Verteidiger, war eben ein Kind seiner Zeit. Damals dachten alle so. Und die großen Aufklärer machten keine Ausnahme. Dieser Einwand ist lächerlich. Kant war doch gerade jener Geist, der fähig war, nicht so wie alle anderen zu denken. Und sein philosophisches Werk beweist in eindrucksvoller Weise, wie weit er seiner Zeit voraus war. Man kann es drehen und wenden, wie man will. Es ist gerechtfertigt, Kant als Rassisten zu bezeichnen. Er hat sich über Jahrzehnte hinweg über Menschen anderer Hautfarbe abfällig geäußert und den weißen Mann zur Krone der Schöpfung emporformuliert. Kant hätte es nun wahrlich besser wissen müssen. Zur Ehrenrettung des Großmeisters der Philosophie fügen wir an, dass er sich in seinen späten Jahren gegen Kolonialismus und Sklavenhaltung gewandt hat.
Karamba Diaby auf der Homepage von Amnesty International. Schwarzer Bundestagsabgeordneter berichtet über selbsterlebten Alltagsrassismus. Ich kam aus Magdeburg zurück nach Halle. Ein anderer schwarzer Mann und ich stiegen aus dem Zug und liefen mit vielen anderen Pendlerinnen und Pendlern in die Bahnhofshalle. Dort stoppten zwei Polizisten uns beide, ausschließlich uns beide. Einer der beiden Beamten fragte mich nach meinem Personalausweis, den gab ich ihm. Daraufhin fragte er mich, wo ich wohne. Die Adresse steht auf der Rückseite des Ausweises, sagte ich. Sie halten doch das modernste deutsche Ausweisdokument in der Hand, mitsamt meinem biometrischen Daten. Verblüfft überlegte er, wie er mit mir verfahren soll. Eigentlich musste ich schon längst weiter zu einer Sitzung des Hallenser Ortsvereins der SPD, ausgerechnet zum Thema Kennzeichnungspflicht bei der Polizei. Die Situation wirkte wie bestellt. Ich komme äußerst ungern zu spät. Deshalb dachte ich, helfe ich dem Polizisten mal und gab ihm zusätzlich meinen Stadtratsausweis. Das wirkte für ihn dann noch verdächtiger. Ich hingegen dachte, damit sind alle Rückfragen zu meinem Wohnort beantwortet, denn in Deutschland wohnt ein Stadtrat in der Stadt, in der er Stadtrat ist. Jetzt aber musterte der Polizist mich noch eingehender. Ich hatte es immer eiliger, wollte meine Straßenbahn nicht verpassen und zückte meinen damaligen Dienstausweis des Sozialministeriums Sachsen-Anhalt. Dann drehte der Polizist alle drei Ausweise noch einmal hin und her und sagte zu seinem Kollegen wortwörtlich: Mit dem Papier, die der da hat, lassen wir ihn laufen. Sehr wütend hat mich das gemacht. Eigentlich fällt mir in solchen Situationen immer etwas ein, etwas Spontanes, etwas Humorvolles, etwas Nachdenkliches. Aber überraschend und wütend fiel mir nichts ein. Ich sagte: Ich werde mich beim Stahlknecht beschweren. Was? Wer ist das denn? Fragte der Bundespolizist, dem der Name des Innenministers von Sachsen-Anhalt nicht bekannt war. Das erkläre ich Ihnen jetzt nicht, sagte ich im Weggehen.
Nun gibt es ja leider noch andere große Denker, die sich rassistisch geäußert haben. Allen voran Martin Luther als hetzender Antisemit. Er zählt zweifelsohne zu den schlimmsten Judenhassern. Der viel bejubelte Urheber der Reformation schrieb in »Von den Juden und ihren Lügen« 1543, dass die Juden für 1400 Jahre unsere Plage, Pestilenz und alles Unglück gewesen sein. Anschließend fügte er hinzu: Jawohl, sie halten uns in unserem eigenen Land gefangen. Sie lassen uns arbeiten in Nasenschweiß, Geld und Gut gewinnen, sitzen dieweil hinter dem Ofen, faulenzen, pompen und braten Birnen, fressen, saufen, leben sanft und wohl von unserem erarbeiteten Gut, haben uns und unsere Güter gefangen durch ihren verfluchten Wucher, spotten dazu und speien uns an, dass wir arbeiten und sie faule Junker lassen sein. Sind also unsere Herren, wir ihre Knechte. Und bedauerlicherweise ist dies noch nicht einmal das Schlimmste, was er geschrieben hat. Die Liste der antisemitischen und rassistischen Philosophen und Denker ließe sich fortsetzen. So schrieb ein weiterer Vertreter der Aufklärung, Georg Christoph Lichtenberg: Der Jude ist ein unersättlicher, habgieriger Betrüger, besessen von einem skrupellosen Handels- und Schachergeist. Auf französischer Seite sieht es nicht gerade besser aus. Auch die vermeintlich weltoffenen Aufklärer Jean-Jacques Rousseau, Denis Diderot und Voltaire waren durchweg antisemitisch. Letzterer betitelte die Juden als Abschaum der Menschheit, betrügerische Wucherer und diebische Geldverleiher. Menschen hochentwickelter Kulturen wie Mayas und Azteken wurden in Europa wie dumme Kinder dargestellt. Die deutschen idealistischen Philosophen Hegel und Fichte haben sich ebenfalls rassistisch vernehmen lassen. All diese Denker werden bis heute bejubelt und geehrt. Kritische Kommentare zu ihren rassistischen Urteilen sind erst in den letzten Jahren publiziert worden. Selbst in guten Lexika oder Standardeinführungen zur Philosophie liest man nur äußerst selten ein Wort über den Rassismus deutscher Denker. Nur der Antisemitismus Richard Wagners ist, ähnlich wie Luther, seit langem in der Kritik. Er schrieb in seinem Aufsatz »Das Judentum in der Musik« 1850 über das unwillkürlich Abstoßende, welches die Persönlichkeit und das Wesen der Juden für uns hat. Und er fügt hinzu, »Der Jude ist nach dem gegenwärtigen Stande der Dinge dieser Welt wirklich bereits mehr als emanzipiert. Er herrscht und wird so lange herrschen, als dass das Geld die Macht bleibt, vor welcher alles unser Tun und Treiben seine Kraft verliert.«
»1854 schreibt Heinrich Heine diese Ballade, das Sklavenschiff. Dieses Gedicht verschlägt einem die Sprache. Es kritisiert in satirisch bitterer Weise den Sklavenhandel. Heinrich Heine, Sklavenschiff. Der Supercargo Minerve van Cooke sitzt rechnend in seiner Kajüte. Er kalkuliert der Ladung Betrag und die probablen Profite. Der Gummi ist gut, der Pfeffer ist gut, 300 Säcke und Fässer, ich habe Goldstaub und Elfenbein, die schwarze Ware ist besser. 600 Neger tauschte ich ein, Spott wohlfeil am Senegalflusse, das Fleisch ist hart, die Sehnen sind stramm, wie Eisen am besten Gusse. Ich hab zum Tausche Branntewein, Glasperlen und Stahlzeug gegeben. Gewinne daran 800%, bleibt mir die Hälfte am Leben. Bleiben mir Neger 300 nur im Hafen von Rio Janeiro, zahl dort mir 100 Dukaten per Stück das Haus Gonzales Pereiro. Da plötzlich wird Minerve van Cooke aus seinen Gedanken gerissen, der Schiffschirurgus tritt ein, der Doktor van der Smissen. Das ist eine klapperdürre Figur, die Nase voll roter Warzen. Nun, Wasserfeldscherer, ruft van Cooke, wie geht's meinen lieben Schwarzen? Der Doktor dankt der Nachfrage und spricht: Ich bin zu melden gekommen, dass heute Nacht die Sterblichkeit bedeutend zugenommen. Im Durchschnitt starben täglich 2, doch heute starben 7, 4 Männer, 3 Frauen, ich habe den Verlust sogleich in die Klatte geschrieben. Doch seufzend fällt ihm in die Red van Cooke, Wie kann ich lindern das Übel? Wie kann ich die Progression, die Sterblichkeit verhindern? Der Doktor erwidert: Durch eigene Schuld sind viele Schwarze gestorben. Ihr schlechter Odem hat die Luft im Schiffsraum so sehr verdorben. Auch starben viele durch Melancholie, dieweil sie sich tödlich langweilen. Durch etwas Luft, Musik und Tanz lässt sich die Krankheit heilen. Da ruft Van Gogh: Ein guter Rat, mein teurer Wasserfeldscherer, ist klug wie Aristoteles des Alexanders Lehrer. Der Präsident der Sozietät der Tulpenveredlung in Delfte ist sehr gescheit, doch hat er nicht von eurem Verstande die Hälfte. Musik, Musik, die Schwarzen sollen hier auf dem Verdecke tanzen, und wer sich beim Hopsen nicht amüsiert, den soll die Peitsche kuranzen.
Die Eliten einer Gesellschaft, so wiederholen wir den Gedanken des Soziologen Hand, sind an der Formung des allgemeinen, tief verankerten Rassismus maßgeblich beteiligt. Rassismus findet sich nicht nur am Rande der Gesellschaft bei einigen Querdenkern oder Extremisten oder gänzlich Ungebildeten. Nein, Rassismus findet sich in der Mitte der Gesellschaft. Übrigens auch aus dem folgenden Grunde: Rassismus birgt ein bestimmtes Verführungspotenzial in sich. Wer rassistisch denkt, hält sich und seine Bezugsgruppe für etwas Besseres. Und wer gehört nicht gerne der besseren Gruppe an? Ich gehöre zur befähigten Rasse. Das hört man gern. Ich bin der Rechtgläubige. Die anderen haben Unrecht. Und weil das so ist, habe ich ein Anrecht auf Vorzugsbehandlung. Die Bezeichnung Rasse entwickelte sich in Deutschland erst in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts. In dieser Zeit wurde das Bild der Rasse geprägt. Die Menschheit wurde in vier Rassen eingeteilt und man sprach ihnen besondere Eigenschaften und Fähigkeiten zu. An der Spitze, logisch, standen die Weißen. Speziell die weißen Europäer als besonders vernunftbegabt und als die sozial am höchsten entwickelte Spezies. Bis zu diesem Zeitpunkt war in Europa nie thematisiert worden, dass Menschen von anderen Kontinenten einer anderen Rasse angehören. Nun aber kam man zu dieser Klassifizierung. Und die Weißen, diese Superspezies im Vollbesitze ihres auf die Spitze getriebenen Selbstbewusstseins, schwärmte zu ihren Eroberungen aus. Es begann im 16. Jahrhundert. Gleich zu Beginn wurde geplündert und gemordet. Was die Spanier und Portugiesen in Südamerika, aber auch die Holländer in Südostasien veranstaltet haben, kann man nur als gigantische, blutgetränkte Raubzüge bezeichnen. Als Mittel zum Zweck wurden in Südamerika ganze Völker und Kulturen ausgelöscht. Mit ähnlicher räuberischer Effizienz wurden Indien und der afrikanische Kontinent kolonial ausgebeutet und imperial besetzt. Engländer, Franzosen, Belgier, Deutsche bereicherten sich jenseits jeglicher Moral an den Schätzen der Kolonien. Die größte Sünde begingen sie mit der Versklavung der Bevölkerung.
The White Man's Burden, die Bürde des weißen Mannes. Ein Gedicht, das Rudyard Kipling, weltbekannt als Autor des Dschungelbuchs, 1899 veröffentlicht hat. Kipling fordert die Leser, gemeint sind natürlich weiße Leser, in dem siebenstrophigen Werk jeweils im ersten Vers auf, die Bürde des weißen Mannes aufzunehmen. Die Bürde besteht in der harten Arbeit der Kolonisierung unentwickelter Länder. Kipling nennt die indigene Bevölkerung störrisch und wild, halb Teufel, halb Kind. Ein tief rassistisches Werk. Auch wenn man, wie einige Verteidiger Kiplings es tun, einige Verse positiv interpretiert. Hier wird in tückischer Weise zwischen rassistischen Vorurteilen der schlimmsten Art und reinwaschender Legitimierung des Kolonialismus hin und her gesprungen. Es ist eine Bürde, ja eine Qual, den finsteren Völkern das Licht der technischen Errungenschaften des weißen Mannes zu bringen. Von Ausbeutung und Vorteilnahme keine Spur.
Take up the white man's burden. Send forth the best ye breed. Go bind your sons to exile, to serve your captives' need. To wait in heavy harness on fluttered folk and wild, your new-caught sullen peoples, half devil and half child.
Weißer, trag deine Bürde. Schick deine Besten fort. Die Söhne in die Fremde, den Eingeborenen dort. Zu dienen, sie versorgen, die wild und störrisch sind. Die neuen, finsteren Völker, halb Teufel noch, halb Kind. Weißer, trag deine Bürde, üb dich in Toleranz. Bedroht man dich mit Terror, sei stolz auf Konzilianz. Mit einfach offenen Worten erklär's 100 Mal. Du suchst nur ihren Vorteil und seist dir selbst zur Qual. Weißer, trag deine Bürde, führe den Friedenskrieg, bekämpf die Hungersnöte, die Krankheit besieg. Und wenn das Ziel ganz nah ist, auf das du warst erpicht, schau, wie der Heiden Torheit dein Hoffen macht zunicht.
God's a-gonna trouble the water. See that band all dressed in white.
Die Reichtümer, die in den Kolonien erbeutet wurden, dienten in Europa unter anderem auch als finanzielles Fundament für die naturwissenschaftliche Forschung und die technischen Entwicklungen, auf die die Europäer so unendlich stolz waren. Seht her, wir haben die Dampfmaschine und die Eisenbahn erfunden und erbaut. Und es gab immer wieder neue Erfindungen, sodass sich die Europäer immer wieder auf die Schulter klopfen konnten. Wir sind die Besten. Die nicht zu überbietende Überheblichkeit und Selbstgefälligkeit der Weißen führten zu der Vorstellung und Forderung der Bevölkerung der Überseeländer, die europäische Lebensart aufzuzwingen. Aus der Vorstellung der Überlegenheit entsteht nun der Gedanke, die unentwickelten anderen, die primitiven Rassen nach europäischem Muster zu zivilisieren. Rassismus und Kolonialismus sind die Themen des Historikers Achille Mbembe. Er stammt aus Kamerun. Er zeichnet ein düsteres Bild, nicht nur von der Vergangenheit, auch von der Gegenwart. In seinem Buch »Kritik der schwarzen Vernunft«, überdeutliche Anspielung an Kant, dessen rassistische Äußerungen entsprechend kritisiert werden, macht er deutlich, wie die Europäer seit der Neuzeit das Bild des Negers geradezu erschaffen hat. Er verwendet den verpönten Begriff Neger ganz bewusst, um zu unterstreichen, dass es sich um ein Konstrukt handelt. Südamerikanische Ureinwohner und Inder fallen entsprechend unter diesen Begriff. Es handelt sich um den Untermenschen, animalisch an der Grenze zwischen Mensch und Tier, triebhaft und bar jeder Vernunft. Dieses rassistische Konstrukt war die Voraussetzung, den Neger zu versklaven und fremde Länder zu besetzen und auszubeuten. Bei Mbembe beginnt die Neuzeit also nicht mit der Renaissance oder dem Humanismus oder den Anfängen der Aufklärung. Sie beginnt mit der Dehumanisierung der nicht weißen Menschen durch die Europäer und später auch durch die Amerikaner. Die Gestalten minderen Seins, die Neger, konnten nun guten Gewissens verdinglicht und als Ware angesehen werden. Zwangsarbeit auf den Plantagen oder in Bergwerken waren Zivilisierungsmaßnahmen zugunsten der Kolonisierten. Die Ausbeutung, so Mbembe, geht nach dem Ende des Kolonialismus weiter. Sie ist heute weltweit zu verorten. Koloniale Prinzipien der Ausbeutung sind überall anzutreffen. Mbembe spricht von einem Schwarzwerden der Welt. Zu den Schwarzen zählt er Unterdrückte, Lohnsklaven, Flüchtlinge, Verfolgte. In seinem Buch »Politik der Feindschaft« spricht er von einem allgemeinen Nanorassismus. Wörtlich: In dieser von Profitgier beherrschten Zeit begünstigt die Mischung aus Lüsternheit, Brutalität und Sinnlichkeit die Aufnahme des Rassismus durch die Gesellschaft des Spektakels und seine Molekularisierung durch die Dispositive des heutigen Konsums. Ein ausgelassener, fideler, ganz und gar idiotischer Nanorassismus, der sich vergnügt, in seiner Ignoranz ergeht und das Recht auf Dummheit und die ihr zugrunde liegende Gewalt beansprucht, das ist der Zeitgeist.
Des indianischen Häuptlings Seattle an den amerikanischen Präsidenten im Jahre 1855.
Dass der weiße Mann unsere Art nicht versteht. Ein Teil des Landes ist ihm gleich jedem anderen, denn er ist ein Fremder, der kommt in der Nacht und nimmt von der Erde, was immer er braucht. Die Erde ist sein Bruder nicht, sondern Feind, und wenn er sie erobert hat, schreitet er weiter. Er lässt die Gräber seiner Väter zurück und kümmert sich nicht. Er stiehlt die Erde von seinen Kindern und kümmert sich nicht. Seiner Väter Gräber und seiner Kinder Geburtsrecht sind vergessen. Er behandelt seine Mutter, die Erde, und seinen Vater, den Himmel, wie Dinge zum Kaufen und Plündern. Zum Verkaufen wie Schafe und glänzende Perlen. Sein Hunger wird die Erde verschlingen und nichts zurücklassen als die Wüste.
Zur Zeit des Kolonialismus ging es darum, das verbrecherische Verhalten der Imperialisten zu legitimieren. Dazu diente auch das immer wieder aus dem Hut gezauberte Argument, dass die Europäer ihr technisches Know-how, ihre medizinischen Kenntnisse und andere Errungenschaften in die Kolonien brachten. Die Engländer haben den Indern doch die tolle Eisenbahn und den wunderschönen Bahnhof von Mumbai gebracht. Die Franzosen haben auf Martinique moderne Krankenhäuser gebaut. Aber zu wessen Nutzen? Für die ausgebeuteten Arbeiter der Teeplantagen, für die eingeborene Bevölkerung, die sich bei der Zuckerrohrernte die Hände blutig rieben. Nein, die neu geschaffene Infrastruktur kam den Besatzern zugute. Ein besonders schlimmes Beispiel für die rücksichtslose Ausbeutung eines Landes lag in Deutsch-Südwestafrika vor. Zunächst wurde das Land zum Schutzgebiet des Deutschen Reiches erklärt. Schon bei der Bezeichnung fängt die Heuchelei an. Dann folgen die Siedler. Nicht, um den dort Ansässigen die feine deutsche Lebensart anzutragen, sondern um nach Gold und Diamanten zu suchen und um im Rahmen des Möglichen Viehzucht zu betreiben. Zum Wohle der Siedler und zum Wohle des Deutschen Reiches. Und wieder brüstet man sich, technische Errungenschaften gebracht zu haben. Moderne Wohnsiedlungen und eine Eisenbahnstrecke zwischen Windhoek und Swakopmund wurden gebaut. Hier kann man heute noch das wunderschöne Wörmannhaus bewundern. Nachdem die ansässigen Hereros merkten, dass ihnen ihre Existenzgrundlage durch Einschränkung ihrer Viehbestände genommen wurde, kam es zu einem Aufstand. Der mörderische General von Trotha, wohl wissend, dass seine Gegner aufgrund ihrer waffentechnischen Unterlegenheit keinerlei Chance hatten, unternahm einen Vernichtungsfeldzug und kannte auch bei Frauen und Kindern kein Pardon. Durch Krieg und andere Zwangsmaßnahmen wurde der Stamm der Hereros von 80.000 auf 16.000 dezimiert. Übrigens gibt es bei uns Reiseveranstalter, die Reisen nach Namibia anbieten und damit locken, die Spuren und Hinterlassenschaften der deutschen Kolonisten zu besichtigen. Kein Wort der Kritik an unserer kolonialen Vergangenheit. Dafür aber, Höhepunkt touristischer Geschmackslosigkeit, wird ein Ausflug zum Waterberg angeboten. Zu genau jenem Schlachtfeld, wo die Deutschen in brutaler Weise die Hereros hingerichtet haben. Dass die Kolonien schamlos ausgebeutet wurden und dass man der Bevölkerung nicht nur Unrecht, sondern schweres Leid antat, wollte man nicht zugeben. Es blieb bei der Behauptung, man wolle eine Art Entwicklungshilfe leisten. The White Man's Burden eben. Wir bringen Licht ins Dunkel der Unentwickelten, eine Mission im doppelten Sinn des Wortes. Wobei die christlichen Missionare im Kielwasser der weltlichen Missionare gleich mitschwammen. Man raubt ein Land aus, versklavt weite Teile seiner Bevölkerung oder nutzt sie als billige Arbeitskräfte und behauptet, man tut ihnen Gutes. Man bringt ihnen die Zivilisation. Perverser geht es eigentlich nicht.
Doch, es geht noch perverser. Jedenfalls dann, wenn man die pseudowissenschaftlichen Erklärungen in Bezug auf die Juden zu hören bekommt. Und wenn man das Ausmaß der aus dem Rassismus entstandenen Morde sich vor Augen führt. Das Maximum der Pervertierung erlebt der Rassismus zur Nazizeit in Deutschland. Antrittsrede des preußischen Justizministers Hans Kerl im März 1933. Was aus weißer Haut ist, das ist gleichartigen Blutes, das kann miteinander sich mischen. Aber hüte dich, übertritt nicht die göttliche Ordnung, geh nicht hinüber ins andere Gebiet, ins Gelbe, ins Schwarze, sonst begehst du Sünde. Aus einer solchen Vermischung, so Kerl weiter, sei zum Beispiel der Jude entstanden. Weil Juden weißer Hautfarbe sind und damit das übliche, simple Rassismus-Schema gebrochen wurde, durfte es besonders bösartiger, an den Haaren herbeigezogene Erklärungen, um die Juden zu diffamieren, als minderwertig zu erklären, um sie als staatsgefährdend zu klassifizieren, und schließlich den Holocaust durchzuführen. Von Max Jäger, vielen besser bekannt als der Rapper Maxim Noyce. Ein Song für George Floyd.
Hey. Es ist beschämend, doch die Lage ist mir vertraut. Jemand verliert hier sein Leben wegen der Farbe seiner Haut. Auf einmal artet es so aus, aber ich warte nicht darauf, dass jemand aufsteht und was tut, sondern ich sage es jetzt laut. In meinem Namen wird kein Mensch nach seiner Herkunft definiert.
Erich Fried kommentiert das berühmte Gedicht von Bert Brecht an die Nachgeborenen. Dabei wissen wir doch, hast du gesagt, auch der Hass gegen die Niedrigkeit verzerrt die Züge. Auch der Zorn über das Unrecht macht die Stimme heiser. Ach, wir, die wir den Boden bereiten wollten für Freundlichkeit, konnten selber nicht freundlich sein. Das hast du gesagt zu den Nachgeborenen. Nun schweigst du, und der Zorn über das Unrecht macht die Stimmen einiger immer noch heiser. Die meisten aber sind heute nicht einmal zornig, sondern haben sich gewöhnt an das alte und neue Unrecht. Hier, da und dort und auch an das strenge Recht, dass die Ungerechten einander sprechen. Wirklich, ich lebe in finsteren Zeiten, hast du gesagt. Die Zeiten sind anders geworden, aber im Ganzen sind sie nicht heller geworden seit deinen Versen, und die Gefahr ist größer als damals. Denn nur die Waffen und nicht die von ihnen geführten Menschen sind stärker geworden. Und es stimmt auch noch, was du von ihnen gesagt hast. Nachzudenken, woher sie kommen und wohin sie gehen, sind sie an den schönen Abenden zu erschöpft. Und weil das alles noch stimmt, können dich heute die Nachgeborenen leicht verstehen. Ja, besser, als dir lieb wäre, obwohl doch gerade du gerne verständlich warst. Aber ich glaube, du hast vielleicht bis zuletzt gehofft, dass sich vieles verändern wird, sodass der Mensch einer neuen Zeit dich nicht verstehen kann, ohne die alte Zeit zu studieren. Aber weil man dich noch versteht, können einige von dir lernen, wie man die Hoffnung am Leben erhält und gleich dir mit List und Geduld und Empörung weiter den Boden bereitet für Freundlichkeit, dass der Mensch dem Menschen ein Helfer sei.
Heribert Prantl hat in seiner Kolumne Prantls Blick im März 2020 geschrieben: Es gibt ein Virus, das noch gefährlicher ist als das Coronavirus. Es ist ein ganz altes, ein ganz aggressives Virus. Dieses Virus hat zig Millionen Menschen das Leben gekostet. Sein Wüten begleitet und verdunkelt die Jahrhunderte. Es ist das braune Virus, das Virus R. R wie Rassismus. Eine verbrecherische deutsche Politik, genannt Nationalsozialismus, hat diesem Virus in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts nicht nur seinen pandemischen Lauf gelassen, der NS-Staat hat das Virus R massenhaft produziert und es mit verbrecherischer Lust genutzt. Es herrschte hierzulande lange der Irrglaube, dass es in Deutschland nach der Befreiung vom Nationalsozialismus und dem Ende des Holocaust kein Rassismus mehr gäbe. Aber so war es nicht. Deutschland war mitnichten rassismusfrei. Die Ausschreitungen im September 1991 in Hoyerswerda, dann in Rostock, Lichtenhagen, später die Mordanschläge in Mölln und Solingen, die Verbrechen des NSU zeigten das auf brutale Weise. Und in den Jahren 2019 und 2020 konnte man in Kassel, Hanau und Halle erleben, wie aus rassistischer Hetze furchtbare Gewalttaten werden. Antirassismusarbeit ist dringend notwendig. Die AfD hat das Land ungut verändert. Gewiss, sie hat auch sichtbar gemacht, was vorher schon da war. Aber vieles ist jetzt nicht nur sichtbar, sondern auch sagbar geworden. So mancher, der sich vorher zähmte, tut es nicht mehr. Er lässt die Sau raus. Der neobraune Ungeist ist nicht mehr nur in den Netzwerken zu Hause, er ist sogar in Polizeirevieren präsent. Einrichtungen, die gegen Rechtsaußen arbeiten, müssen sich auf einmal vor Rechtsaußen rechtfertigen. Das ist beim großen Goethe-Institut so und beim kleinen Demokratieverein. Auch Udo Lindenberg hat gegen Rassismus einen Song geschrieben. Vom Opfer zum Täter.
Es gibt nichts zu tun in der Totenstadt. Leere Fabriken, wo keine Arbeit hat. Der Hafen ist verlassen. Hoffnungslos. Er dreht hier noch durch. Was mach ich bloß? Er hängt den ganzen Tag rum, gehört nirgendwo hin. Eins ist ihm klar, alles läuft ohne ihn. Da will er wenigstens Fan sein vom Fußballverein. Wenigstens stolz darauf, ein Deutscher zu sein und gegen Ausländer sein.
Im Juni 2020 schreibt Prantl anlässlich der Aufdeckung skandalöser Zustände in der KSK-Truppe der Bundeswehr. Ein gewaltbereiter und gewalttätiger Rassismus hätte frühzeitig stigmatisiert werden müssen. Es wäre gut gewesen, wenn das Verfassungsgericht das schon 2003 getan hätte. Damals lief das erste von zwei erfolglosen Verbotsverfahren gegen die NPD. Die rechtsradikale Szene fühlt sich seit den zwei gescheiterten NPD-Verboten besonders stark. Sie fühlt sich zur Notwehr gegen Flüchtlinge berufen. Ein NPD-Verbot schon im Jahr 2003 hätte vielleicht eine gewisse rezivilisierende Wirkung gehabt. Der Mord am Regierungspräsidenten reiht sich in die anderen braunen Untaten. Die braune Terrorbande NSU habe ich schon genannt. Sie mordete Familienväter, 9 Kleinunternehmer türkischer und griechischer Herkunft und eine Polizistin. Aber da sind noch mehr Bilder. Sie stammen aus der Zeit, in der sich die späteren NSU-Mörder radikalisiert haben. Es sind die Bilder aus Hoyerswerda, Mölln, Rostock und Solingen. Bilder aus so vielen deutschen Städten in den frühen 90er Jahren, also aus der Zeit, in der Deutschland so leicht entflammbar war. Der Staat hat dem neonazistischen Treiben so lange zugeschaut, bis sich der Neonazismus mit dem aggressiven Rechtspopulismus vermischt hat. Volksverhetzende Pegida-Parolen konnten jahrelang folgenlos gebrüllt werden. Die meisten fremdenfeindlichen Anschläge blieben und bleiben unaufgeklärt. Die wehrhafte Demokratie wehrte sich zu wenig. Sie schlief zu viel und hielt das Schnarchen für Aktivität. Indes, wenn Volksverhetzung Volkssport wird, darf der Staat nicht einfach zuschauen. Erst vor kurzem, endlich, hat der Bundestag ein Gesetz gegen Hass und Hetze im Internet beschlossen. Wenn es so ist, dass Hass und Hetze nicht nur im Netz, sondern auch in der Bundeswehr zu Hause sind, dann gute Nacht.
Annenmay Kanterei benutzt in einem Song das Bild einer weißen Wand. Mit dem Bild der gläsernen Decke ist gemeint, dass man zwar nach oben in die politische und wirtschaftliche Chefetage schielen kann, sie aber aufgrund des eigenen Geschlechts, der Herkunft oder der Hautfarbe nie erreichen wird. Weiße Wand von Annenmay Kanterei.
Der weißen Wand mit meinem Scheißverstand.
Was tun? Die Beschäftigung mit Rassismus muss zu Verhaltensänderungen führen. aber es ist gar nicht so einfach, hier Handlungsanweisungen zu geben. Es geht um eine Änderung der Grundeinstellung, im Großen wie im Kleinen. Es geht zunächst einmal darum, sich für die Problematik zu sensibilisieren. Also gilt es, sich zu informieren, weiterbilden und vor allem betroffenen Personen zuzuhören. Wir sollten uns unserer kolonialen Vergangenheit stellen. Die unrühmlichen Kapitel über Kolonialismus und Imperialismus kommen in den Geschichtsbüchern und in der öffentlichen Diskussion zu kurz.
Der Schule kommt eine zentrale Rolle zu. Von der Grundschule bis zur Abschlussklasse des Gymnasiums muss Rassismus thematisiert und Antirassismus gelebt werden. Lehrerinnen weisen zu Recht darauf hin, dass man der Schule nicht sämtliche Probleme der Gesellschaft zur Lösung vorsetzen kann. Aber hier geht es nicht anders. Die Schule muss aufklären, informieren und vorleben. Sie kann Kampagnen starten, die in die Kommunen hineinwirken. Es muss kein Fach Antirassismus im Stundenplan ausgewiesen werden. Das Thema muss fächerübergreifend aufgearbeitet werden. Im Netz gibt es eine Fülle von Unterrichtsmaterial, das darauf wartet, im Unterricht eingesetzt zu werden. In Schulen mit mehr als 500 Schülerinnen sollte eine Lehrkraft benannt werden, die als Ansprechpartner rund um das Thema Rassismus zur Verfügung steht. Schülerinnen müssen merken, dass die Schule das Problem ernst nimmt. Auch in Vereinen, insbesondere in Sportvereinen, sollte das Thema Rassismus ernst genommen werden. Trainerinnen müssen eine klar antirassistische Haltung vorleben und bei Kindern und Jugendlichen auf unrassistisches oder besser noch antirassistisches Verhalten achten.
Sich positionieren. Das ist ein Verhalten, das oft auch aus falsch verstandenen Höflichkeit vernachlässigt wird. Wenn man Zeuge rassistischen Verhaltens wird, muss man es benennen und entsprechend kritisieren und für Abhilfe sorgen. Das muss auch, vielleicht sollte man sagen, vor allem in der eigenen Familie geschehen. Wenn Onkel Franz einen rassistischen Witz zum Besten gibt, muss er zurechtgewiesen werden. Überall, wo kommuniziert wird, ob im Netz, am Arbeitsplatz oder am Frühstückstisch, kann man sich positionieren. Natürlich auch im kommunalen Bereich. Wenn zum Beispiel eine kommunale Wohnungsbaugesellschaft bei Mietverträgen Ausländer benachteiligt, muss das publik gemacht werden und Änderungen gefordert werden.
Achten wir auf unsere Sprache. Da geht es nicht nur um die verpönten Begriffe. Es geht um unangebrachte Formulierungen und Fragen. Schulmeisterliche Beurteilungen über sprachliche Fehligkeiten sind oftmals fehl am Platze. Und die immer wieder gestellte Frage, wo die Person, deren Hautfarbe nicht der unseren entspricht, denn herkommt, ist zumeist auch überflüssig. Anerkennung, Respekt, das sind die Kennworte, um die es geht. Dem Menschen, der vor mir steht, erweise ich Respekt und Anerkennung. Übrigens kann man sich entschuldigen, wenn man in puncto rassistische Äußerung selbst einen Fehler gemacht hat.
Und im Großen? Das ist eine Frage der Politik. Ein Gesetz gegen Hass und Hetze im Internet hätte schon vor Jahren, fast müsste man sagen, vor Jahrzehnten verabschiedet werden müssen. Nun ist es endlich auf den Weg gebracht worden. Aber es ist immer noch nicht offiziell verkündet. Achten wir darauf, dass dies in Bälde geschieht und achten wir darauf, dass es zur Anwendung kommt. Hass und Hetze im Internet ist ein absolut unterschätztes Problem. Der Begriff Rasse sollte aus der Verfassung genommen werden, so wie es in der Jenaer Erklärung mit deutlichen Worten gefordert wird.
Anlässlich der 112. Jahrestagung am 10. September 2019 der Deutschen Zoologischen Gesellschaft in Jena hat das Institut für Zoologie und Evolutionsforschung der Friedrich-Schiller-Universität Jena eine öffentliche Abendveranstaltung zum Thema Jena, Haeckel und die Frage nach den Menschenrassen, wie Rassismus Rassenmacht, ausgerichtet. Die folgende gemeinsame Erklärung soll darüber informieren. Der Vorstand der Deutschen Zoologischen Gesellschaft und der Präsident der Friedrich-Schiller-Universität Jena unterstützen die Autoren in dem Bestreben, mit dieser Erklärung gegen scheinbar wissenschaftliche Rechtfertigungen für Rassismus vorzugehen. Die Erklärung beginnt so. Jena Erklärung. Das Konzept der Rasse ist das Ergebnis von Rassismus und nicht dessen Voraussetzung. Die Idee der Existenz von Menschenrassen war von Anfang an mit einer Bewertung dieser vermeintlichen Rassen verknüpft. Ja, die Vorstellung der unterschiedlichen Wertigkeit von Menschengruppen ging der vermeintlich wissenschaftlichen Beschäftigung voraus. Die vorrangig biologische Begründung von Menschengruppen als Rassen, etwa aufgrund der Hautfarbe, Augen- oder Schädelform, hat zu Verfolgung, Versklavung und Ermordung von Abermillionen von Menschen geführt. Auch heute noch wird der Begriff Rasse im Zusammenhang mit menschlichen Gruppen vielfach verwendet. Es gibt hierfür aber keine biologische Begründung und tatsächlich hat es diese auch nie gegeben. Das Konzept der Rasse ist das Ergebnis von Rassismus und nicht dessen Voraussetzung. Mit diesen Worten endet die Erklärung. Ein Kennzeichen heutiger Formen des Rassismus ist bereits die Vermeidung des Begriffes Rasse, gerade in rechtsradikalen und fremdenfeindlichen Milieus. Rassistisches Denken wird mit Begriffen wie Selektion, Reinhaltung oder Ethnopluralismus aufrechterhalten. Bei dem Begriff des Ethnopluralismus handelt es sich aber um nichts weiter als um eine Neuformulierung der Ideen der Apartheid. Auch die Kennzeichnung des Afrikaners als vermeintliche Bedrohung Europas und die Zuordnung bestimmter biologischer Eigenschaften stehen in direkter Tradition des übelsten Rassismus vergangener Zeiten. Sorgen wir also dafür, dass nie wieder mit scheinbar biologischen Begründungen Menschen diskriminiert werden und erinnern wir uns und andere daran, dass es der Rassismus ist, der Rassen geschaffen hat und die Zoologie und die Anthropologie sich unrühmlich an vermeintlich biologischen Begründungen beteiligt hat. Der Nichtgebrauch des Begriffes Rasse sollte heute und zukünftig zur wissenschaftlichen Redlichkeit gehören.
I still have a dream. It is a dream deeply rooted in the American dream. I have a dream that one day this nation will rise up, live out the true meaning of its creed. We hold these truths to be self-evident, that all men are created equal. I have a dream that my four little children will one day live in a nation where they will not be judged by the color of their skin, but by the content of their character. I have a dream today. One day, down in Alabama with its vicious racist, with its governor having his lips dripping with the words of interposition and nullification. One day right there in Alabama, little black boys and black girls will be able to join hands with little white boys and white girls as sisters and brothers. I have a dream today.
Rassismus gedeiht da, wo er verschwiegen wird. Ein Hörbild von Jochen Korte in Zusammenarbeit mit Sabine und Manfred Scheuermann. Es sprachen Jochen Korte, Sabine und Manfred Scheuermann. Technische Betreuung Manfred Scheuermann. Eine Sendung des Freien Radios Neumünster.